Wie allen Lesern der Nuviso Comics ja bereits bekannt ist, geben wir auch hin und wieder signierte Sondereditionen raus, so wie auch bei der neuesten Ausgabe Heft Nummer 8. Da haben wir bereits ein Autogramm von Andreas Beutel und von mir verewigt. Und heute soll noch ein weiteres dazu kommen und dafür begrüße ich Axel Klitzke. Hallo.
Danke, Frank. Wir kennen uns ja schon lange genug, schon viele Jahre. Und du bist eigentlich einer meiner Protagonisten für die Verbreitung meines Wissens. Weißt du das?
Ich kann es mir denken. Darüber reden wir gleich. Mhm. Aber bevor wir das tun, weil wir wollen ja hier diesen Stapel an Comics hier abarbeiten, ich gebe dir einfach mal einen Stift und dieses tolle Heft. Du suchst dir eine schöne Stelle raus, wo du deinen Axel drunter setzt. Und dann machen wir das hier nebenbei und schauen mal, ob es uns gelingt, trotzdem nebenbei noch ein interessantes Gespräch zu führen. Das ist bei manchen, die...
So, wie machen wir das? Hier so stapeln?
Genau, die verschwinden dann ganz automatisch. Ja, du hast gerade angesprochen, 12 Jahre sind es, die wir uns kennen?
Naja, so ungefähr. Und du hattest mich einmal kontaktiert, schriftlich, und dir hatte irgendjemand empfohlen, dass ich hier mal einen Vortrag halten soll. Ja? Und dann Und da wolltest du wissen, über was ich reden kann. Ja, dann habe ich gegrübelt und habe dir verschiedene Themen angeboten. Es waren 6 verschiedene und habe dazu geschrieben, bitte auswählen. Bitte auswählen eine von den 6. Ja? Und dann kam die Rückantwort, wir nehmen alle 6.
Ja, genau. Und das schreib mal nebenbei. Wollte gerade sagen, manchen fällt es tatsächlich schwer zu unterschreiben und gleichzeitig zu reden. Ja? Stichwort Multitasking, da haben wir Männer so unsere Probleme mit. Ja, genau. Also mir wurde per E-Mail damals, glaube ich im Jahr 2010, habe ich mal eine E-Mail bekommen mit nur dem Hinweis auf dein Buch Wissensträger in Stein. Mhm. Das war ja damals schon auf dem Markt. Ja. So, ich weiß nicht mehr, von wem die Mail kam, stand auch jetzt nicht sonderlich viel dazu. Aber 2010 war ja Nuviso noch relativ am Anfang. Ja. Und Pyramiden war auf jeden Fall eins der vielen Themen, die ich mit dieser neuen subversiven Videomarke irgendwie abhandeln wollte. Und das hat, da habe ich mir das angeguckt, Wissensträger und Stein, interessant, so den Klappentext gelesen, oh, sehr interessant. Dann habe ich geschaut, okay, das scheint sehr unbekanntes Wissen zu sein. Ja, es ist jetzt kein Bestseller und über dich hat man auch nicht viel im Internet gefunden, außer auf deiner eigenen Webseite.
Ich war noch ganz jung.
Auf dem Markt. Vor 12 Jahren, ach so, auf dem Markt. ja, kann man so sagen. Und dann habe ich im Internet einfach mal geschaut, was denn irgendwie so zu dem Inhalt deines Buches da verfügbar ist. Und du hattest einige Kapitel auf deiner Seite, glaube ich, horis.org veröffentlicht.
Ja.
Und da war eins, das weiß ich noch, dieses Kapitel, wo es um die Maßsysteme ging. Ja? Umrechnung Zoll in Zentimeter. Ja? Ja. Diese mysteriöse Verbindung dieser Maßsysteme und natürlich auch die Schlussfolgerungen, die du dann daraus gezogen hast. Und das dachte ich mir, boah krass, das habe ich noch nie gehört, gelesen irgendwie. Mhm. Das ist tatsächlich interessant für einen Vortrag. Und daraufhin kam dann die Anfrage, weil wir hatten hier dieses tolle neue Studio und ich habe Leute gesucht für Vorträge. Und da hatte ich dich angeschrieben. Du hattest mir, wie gesagt, 6 Themen vorgeschlagen. Mhm. Ja, und ich dachte mir, Jackpot, ich hätte gern alle. Und so kam es dann zu dieser Doppel-DVD-Produktion Wissen in Stein. Was dann hier auch Wiederverwendung gefunden hat im aktuellen Comic.
Zu dem Thema würde ich heute noch was ergänzen wollen. Ich habe jahrelang gegrübelt, wieso es einen englischen und einen amerikanischen Zoll gibt. Der englische kennt jeder, 2,54 cm. Und der amerikanische ist eine Formel.
Da wird er als Bruch dargestellt.
Ja. 1 durch 0,3937. Ja. Und wo die Formel herkommt,
was auch 2,54 ist, aber eben
0,0, 0,5, 0,8, 0,0, 1,0, 1,6, 0,0, 2,0, 3,2.
Diese Doppelfolge,
die man da drin ist. Genau. So, und dann habe ich vor wenigen Jahren auf einmal ein Highlight im Kopf gesehen und ich habe rausbekommen, wie primär beide Zahlen entstanden sind. Mhm. Das war damals noch nicht so weit im Erkenntnisstand. Und das Kuriose ist, dass man aus diesen Primärdaten auf beide Art und Weise Pi berechnen kann, so wie in der Mathematik man kennt.
Und ich bin eigentlich gut bekannt mit einem Professor für Mathematik. Wir besuchen uns ab und zu mal. Und der hat mir dann geholfen, den mathematischen Nachweis zu finden, dass man über den englischen und den amerikanischen von Ableiten von der Formel Pi berechnen kann.
Sehr interessant, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen.
Nein, das will ich auch nicht weiter ausbauen. Ich habe nur gesagt, eine Ergänzung zu dem, was damals war.
Ist das aktuell Bestandteil von Vorträgen?
Ja, ich habe auch dazu
ein... Wir müssen hier ganz viel abarbeiten, Axel.
Ich habe noch ein gelbes Heft, das können wir nachher mal zeigen. Charles, in meiner Tasche ist ein gelbes Heft. Würdest du das bitte mal rausnehmen?
Genau, unser Charles, der ist hier im Hintergrund.
Ein wichtiger Mann.
Ein wichtiger Mann.
Und ein interessanter Mann.
Ja, mit dem sitzen wir ja nachher noch im Barcode mit dem Charles Fleischhauer zusammen und produzieren da noch eine Sendung. Wenn denn Axel es schafft, hier diesen Stapel zu signieren bis dahin.
Mir wird es richtig Angst und Bange.
Deine Videos sind mit die meistgeklicktesten Videos, die wir in 15 Jahren Nuviso produziert haben. Klar, die sind jetzt auch schon seit 12 Jahren im Netz. Da kommt der Herr Charles. Das gelbe Heft. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lege es trotzdem erstmal beiseite.
Ja.
Wo war ich jetzt stehen geblieben? Oh, ich kann mir nichts mehr merken.
Ich lege dann mal welche hier auf den rechten
Tisch. Ja, das passt schon. Die kann Charles ja dann, wenn der Stapel zu hoch ist, wegtragen. Genau. Ich glaube, ein Vortrag sogar von dir, der ist noch gar nicht so lange im Netz, ich glaube, seit 3 Jahren oder so.
Der letzte
diesem Jahr. 1,2 Millionen Klicks. Nee, so, den habe ich vor.
Du meinst den größten? Mit dem größten Umfang?
Ja, ja.
Ja, aber die letzten beiden Vorträge waren ja hier, im Januar und Februar. Hm.
Ja, tatsächlich, das sieht man schon den Unterschied. Das war schon nach der YouTube-Sabotageaktion. Also unsere Videos, egal mit welchem Thema, erreichen bei Weitem nicht mehr diese Klickzahlen, die wir früher hatten.
Ich war trotzdem überrascht, in ganz kurzen Zeitraum, 2-3 Wochen, waren auf beiden Kanälen von dir rund 100.000 Zugriffe gewesen. Das ist auch schon etwas, was man...
Das ist heutzutage für uns sau viel. Es gab mal eine Zeit, da war das schon fast Standard, aber das war wohl offensichtlich zu viel. Ja? Das durfte nicht so stehen bleiben. Du darfst gerne noch ein bisschen tiefer so. Hier so. Was heißt denn davon?
Gut.
Wie bist du denn eigentlich zu den Themen gekommen? Wann hattest du denn das allererste Mal Berührungspunkte mit kosmischen Ordnungen, kosmischen Maßsystemen, wo du gesagt hast, hoch, jetzt da investiere ich jetzt Energie und Aufmerksamkeit rein. Das ist bestimmt schon einige Jahre her, oder?
Unterschiedliche Etappen. Als Kind habe ich mich schon für Ägypten interessiert. Und zu DDR-Zeiten gab es ein Buch, Ferne Welten, ferne Gestade. Und da wurde über Ägypten geschrieben. Dann ist das natürlich irgendwann in der Versenkung geraten. Dann habe ich als Student eine kleine Zeitschrift gelesen, so in der Größe von der Reader's Digest, und die nannte sich Sputnik, war aus Russland. Und da sind verschiedene Dinge behandelt worden, und dann habe ich noch abonniert gehabt die Moskau News in der englischen Ausgabe, die gab es nicht in Deutsch. Und das war Anfang der 80er Jahre, und da war ein Artikel über Ägypten und über Pyramiden, dann über die Pyramiden auf dem Mars. Das war unheimlich interessant, denn die Russen waren offen. Und die haben viel gebracht in einer Rubrik über neues Wissen. Ja? Da gab es immer so eine große Seite. So, und dann war wieder eine Weile Ruhe. Und als ich im Berufsleben war, kam dann irgendwann einmal der Punkt, wo ich wieder Dinge in der Hand bekommen habe und habe dann versucht, stärker einzusteigen. Und dann sind eigentlich die ungewöhnlichen Dinge abgelaufen.
Also es ist dir irgendwie auch zugeflogen. Ja? Du hast es auch angezogen. Es war jetzt nicht nur purer kosmischer Zufall, sondern du hattest schon irgendwie immer eine Verbindung dazu.
Ja. Hm. Ich muss ja hier etwas sagen, was vielleicht nicht alle
schon akzeptieren können, aber ich muss sagen, bei vielen Vorträgen, die ich in den letzten Jahren gehalten habe, habe ich am Anfang gefragt, wer glaubt, dass der Mensch eine Seele hat. Mhm. Ja, und da war ich erstaunt, in Wien haben sich von den 350 Leuten fast alle haben den Arm hochgemacht. Mhm. Da war ich schon erstaunt. So, das ging dann noch weiter in diese Richtung. Aber Fakt ist, wenn man eine Seele hat, dann ist sie nicht bloß da, damit sie Raum ausfüllt. Ja? Und ich habe dann vieles verstanden, wo das alte Seelengedächtnis freigeschaltet ist. Ja, und mit Ägypten habe ich in der Vergangenheit, tiefste Vergangenheit, mehr Bezug gehabt, als ich mir hätte je vorstellen können. Denn wenn man hier geboren wird, ist man ja ein kleiner, dummer Junge.
Ich traue mir fast gar nicht, dir jetzt noch eine Frage zu stellen. weil du dann immer sehr vergisst, diese Comics zu signieren. Aber trotzdem.
Ich bin dabei.
Also für dich ist sozusagen, steht außer Frage, dass es sowas wie, ich nenne es jetzt mal Reinkarnation, mir fällt jetzt kein besseres Wort dafür ein, aber du weißt ja, was ich meine und das ist ja auch sehr
auslegbar. Das ist ja korrekt, das Wort.
Okay. Also das steht für dich außer Frage.
Außer Frage. Hm. Und schau mal her, das, was ich über die Mars-Systeme geschrieben habe, ist so abgefahren und so ungewöhnlich und es ist unmöglich, definitiv unmöglich, dass es aus menschlichem Denken entstammen kann. Da ist eine Science-Fiction-Mathematik und wenn man da Pi noch ableiten kann, dann muss man schon mal sagen, was gibt es noch im Universum?
Was gibt es noch? Die Mathematik hat sich ja auch niemand ausgedacht, die hat man bestenfalls halt entdeckt oder das, was man von der Magie der Mathematik bisher entschlüsselt hat. Ja. Mhm. Ich meine, das kleine 1x1 gehört auch dazu. Das ist aber noch, da brauchst du jetzt kein Mathematikstudium, um das zu durchdringen. Aber viele mathematische Sachen haben wir eben noch gar nicht entdeckt und können es uns gar nicht vorstellen. Und das ist eben das Erstaunliche auch, was du in diesem Gizeh-Plateau alles entdeckt und entschlüsselt hast, dass da eben enormes mathematisches Wissen drin steckt. Ja? Und wer auch immer die erbaut hat, hat dieses Wissen dort angewandt und damit natürlich auch archiviert für die Nachwelt. Aber offensichtlich bist bisher nur du und eine Handvoll anderer Leute in der Lage, das zu erkennen.
Ja? Weißt du, ich habe mich auch beschäftigt mit Mexiko, mit Teotihuacan, mit Chichen Itza und bei anderen Orten. Dann genauso mit Kambodscha, wo ich mal zu einer Forschungsreise war. Das Erstaunliche ist, alle haben andere Maßsysteme, aber wenn man die Maßsysteme nimmt, dann kommen dieselben Zahlen vor wie in Ägypten. Und das heißt, es gibt ein übergreifendes Wissen bei verschiedenen Völkern, was so nicht zu erwarten war. Und das ist zum Beispiel eine der schönsten Zahlen, die mir gefällt. 1440.
Ja.
Immer wenn ich frage, kennt die Zahl jemand? Ja, selten meldet sich jemand. Ich sage, das ist ganz einfach. Das sind die Minuten des Tages. Aber wir arbeiten nicht damit, weil keiner sagt, übrigens treffen wir uns morgen 880 Minuten nach Mitternacht. Und das wäre 14.40 Uhr, ja? Auch wieder 1440. Ja? Und da gibt es viele Dinge, auch in der Bibel, wo der Tempel des Salomo genau eine Grundfläche hat von 1440 Quadratellen. Maße sind ja angegeben, man braucht es bloß ausrechnen. Ja? Ich will weiter schreiben, damit ich nicht eine gelbe Karte bekomme.
Ja, alles gut, wir haben alle Zeit der Welt. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Zeitsysteme, Maßsysteme, die Einteilung von Zeit, auch ein sehr spannendes, sogar ein Kapitel auch in dem Heft. Und das ist ja sowieso, ich hatte glaube ich sogar mit Andreas Beutel auch bei der Signierstunde drüber gesprochen und ihm die Frage gestellt, warum, stell dir mal dieselbe Frage, gucken, was du dazu sagst, warum eigentlich die Zeit immer in diesen 12er-Einheiten eingeteilt ist und nicht, was ja erstmal in Harmonie mit der Natur wäre, in eben 13 Monate pro Jahr zum Beispiel. Ja, dann hätte man strikt 28 Tage pro Monat mit 4x7 Wochen, würde also extrem harmonisch aufgehen. Dann hat man noch diesen einen Tag außerhalb der Zeit und so weiter.
Aber warum?
Kann ich ja beantworten.
Ja.
Weil es für alles gibt es einen Grund. Nichts ist zufällig vom Himmel runtergefallen. Und ich habe mich ja auch mit der kosmischen Ordnung beschäftigt. Da gibt es ein Buch, das heißt die kosmische Ordnung der Schöpfung. Und da habe ich verstanden, wie von dem Uranfang die ersten energetischen Zellen entstanden sind, imaginär. Und wie eine dichte Zellpackung entsteht. 12 äußere Zellen und eine mittige. Das sieht gut aus, das ist eine wunderschöne geometrische Form, die ich auch als dreidimensionale Grafik entwickelt hatte. Und die 13 in der Mitte. Dann gibt es aber noch etwas, was man sagen muss, am Anfang entstehen Zwillingszellen, die, wo sich das eine Schwingungsmuster so rum und das andere so rum dreht. Und dann haben wir eigentlich 2x12 und 2x in der Mitte. Bemerkenswert, dass wir das auf der Uhr haben. 2x12 Stunden und 2 Hauptzeiger in der Mitte. Und die einfachere Form 12 zu 13 gibt es genügend als Beispiele, wie Jesus und seine 12 Jünger. Viele Götterdynastien hatten einen Hauptgott und einen 12er Rat gehabt. Das gibt es auch im Mittelalter, viele Könige, die einen Rat von 12 hatten. Das heißt, man hat etwas abgeleitet aus einer kosmischen Struktur, was man den Menschen gegeben hat.
Also das ist quasi sowohl die 13 als die 12, das ist beides natürlich, das hat sich jetzt...
Die gehören zusammen.
Okay, die gehören... Ja, okay. Mir ging es jetzt konkret um das um Kalendersysteme. Da gibt es ja einmal die 13-Monde-Kalender und eben die 12-Monate-Kalender. Die ja auch nochmal eine gewisse Geschichte haben. Und ja, Andreas hat gesagt, ist ganz einfach, die 12 ist eine übervolle Zahl und damit lässt sich natürlich das Jahr sehr einfach zum Beispiel in 4 Teile teilen, in 4 Jahreszeiten, was du mit 13 Monaten schon wieder nur schwer könntest. Ja? Also dass es einfach schlichtweg einen praktischen Nutzen hat.
Ich formuliere immer so einen schönen Satz, der lautet, es gibt Symbolismen, innerhalb Symbolismen, innerhalb Symbolismen, innerhalb und so weiter. Und
alles ist miteinander.
Und das heißt, man kann zu einem Thema kann man noch andere Beispiele erklären. Treffen, das ist zum Beispiel, alle guten Dinge sind 3. Da kann man Unmengen Beispiele dafür finden. Und das mit der übervollen Zahl ist eine Variante. Aber man muss zurückgehen, wo kommt das primär her? Denn das würde ja bedeuten, nach dieser Erklärung, dass ein Mathematiker sich damit beschäftigt hat und hat nur deswegen die 12 Monate festgelegt.
Naja, vielleicht war es ja so, ne? dass man quasi in der Wirtschaft oder buchhalterisch im Prinzip...
Nein, das war nicht so.
War nicht so.
Das weiß ich nun ein bisschen besser.
Ja, ich weiß, dass ich zumindest ein paar römische Imperatoren in die Kalendereinteilung...
Ja, vieles Wissen ist verloren gegangen. Ja, das sieht man ja heute auch bei unseren Politikern. Da muss man schon mal fragen, wo ist das?
Ich würde dir ja fast helfen beim Signieren, aber das wäre Urkundenfälschung.
Also Wissen ist immer eine Zeit lang gültig und dann vergessen worden. Und diese Hintergründe des Vergessens sind eigentlich logisch, weil einfach, nehmen wir ein bösartiges Beispiel, es gibt eine Partei mit Politikern, die fast alle einen Studienabbruch haben. Das Wissen, was dort vorhanden ist, ist dürftig. Und leider ist es auch in der Schule so. Und dann möchte ich noch ein kleines, schönes Beispiel bringen. Viele kennen nicht die gaussische Glockenverteilungskurve. Du bestimmt auch nicht.
Doch, selbstverständlich. Oh.
War ja
in deinen Vorträgen schon drin.
So, die sieht so aus, so. Und dann nennt man den linken Bereich das 5% Quartil im Negativen und das rechte 5% im Positiven. In der Mitte ist die Masse. So, und das kann man auf allen möglichen Dingen übertragen, abgesehen von der Schule, Studium, über technische Mechanik und so weiter. Das linke 5% Quantil sind diejenigen, die wir in der Schule kennen, die wenig Ahnung haben, schlechte Zensuren. Und die rechte 5% Quantil sind diejenigen, die in der Schule besonders gut auffallen. Ja? Und jetzt muss man wieder sarkastisch sagen, es sind zu viele aus dem mehr linken Bereich in die Politik geraten. Ja, das ist leider so. Und insgesamt geht damit ein höheres globales Wissen Stück für Stück in Bach runter.
Das ist jetzt zwar eine Behauptung, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es ja auch logisch, weil Politiker ist ja kein Beruf, den es zu erlernen gilt. Kann jeder werden. Ne? Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist die, die wahrscheinlich eher in diesem wie hast du es genannt?
Quantil, 5%.
Die quasi wirklich ein hohes Bewusstsein haben und dementsprechend auch was aus sich machen können, die wären halt keine Politiker. Ja? Ja. Obwohl die gute Politiker wären. Und das ist wahrscheinlich dadurch...
Es ist viel komplexer, als man sich das so denkt, weil viele Einflussfaktoren gibt. Und einen, den ich ganz traurig finde, du hast genauso studiert wie ich.
Nee.
Nicht?
Nee.
Macht nichts, aber du warst in der Schule.
In der Schule war ich, ja. Ich habe sogar Abitur.
So, und wir haben Lehrer gehabt, die waren toll. Die waren gute Lehrer. Und dann hatten wir auch welche, da ist mal vor gewesen, wenn die Stunde zu Ende gewesen ist. Jetzt, wenn man das mit der Gaußschen Glockenverteilungskurve betrachtet, gibt es den Zusammenhang, bei einem Studium gibt es nicht nur die Super. Die haben zwar studiert und man denkt, die waren schlau, die waren aber schlau nur in der Schule. Ja. Und beim Studium haben sie es mit Hängen und Würgen geschafft. Ja. Ja. Ich kenne das auch von meinem Studium, da hatten wir ein paar dabei, die haben es nicht geschafft.
Hm. Ich hätte es auch fast nicht geschafft. Ich gestehe, ich bin mit Ach und Krach durchs Abi geschoben worden, teilweise auch so ein bisschen. Aber schlicht und ergreifend, weil es mich nicht interessiert hat. Also doch, eigentlich schon.
Es aber gibt aber etwas.
Ich hatte Wichtigeres zu tun.
Ja, viele sind Spätstarter. Ja? Das heißt, man hat vieles in der Schule, weil die Lehrer nicht besonders waren, macht mir keinen Spaß. Ja? Und,
das war bei mir nicht so. Ich hatte eine super Schule, ich hatte super Lehrer. Ich
bin aber das
gerne gibt's. Zur Schule gegangen.
Ja?
Ich habe nur irgendwie...
Ich habe nach Vorträgen von Frauen gehört, dass sie gesagt haben, also Mathematik war bei uns in der Schule nicht unser Vergnügen. Aber sie hätten bei uns Mathematiklehrer sein ja, sollen.
Ich hätte mir auch Andreas Beutel als Mathe oder Geometrie, wenn es das als eigenes Schulfach gegeben hätte, durchaus vorstellen können. Da hätte ich einen ganz anderen Bezug daran gehabt. Und ich habe auch zum Beispiel, wo ich seinen Vortrag damals über die Blume des Lebens gehört habe, ich meine, das ist zwar auch alles sehr simplifiziert, aber irgendwo halt auch genial. Und da bekommt man halt auch erstmal so einen, nochmal so eine zweite Ebene zur puren rationalen Mathematik. Wenn man das so in der Schule gelehrt bekommt, da fragt man sich ja, okay, gut, was kann ich jetzt damit machen? Aber dass das im Prinzip schon eine eigene Magie ist, die Mathematik, die habe ich erst durch dich und eben Andreas Beutel das erst erfahren. Ja? Dass es da mathematische Rätsel gibt und so weiter, das ist ja alles hochspannend und triggert vor allen Dingen auch einen Geist. Ja? Das macht dich neugierig. Dafür recht herzlichen Dank. Ja? Und offensichtlich triggert es nicht nur mich, sondern millionenfaches Publikum auf YouTube. Du hältst ja auch sehr viele Vorträge.
Ja. Ich hatte erst vor 2 Tagen eingehalten.
Einfach drauflegen, das trocknet sehr schnell.
Anlässlich des 166. Geburtstags von Nikola Tesla. Mhm. Und ich bin in einer Gruppierung, wo wir uns mit energetischen Dingen beschäftigen. Und diese Veranstaltung war organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Raumenergie in Berlin. Und wir hatten in unserem kleinen Dorf die Hütte voll. Es kamen Leute von Hamburg, von der Ostsee, bis runter von der Schweiz und München. Ja. Und ich durfte dort auch einen Vortrag halten über das Thema, wie am Uranfang Magnetismus, Elektrizität und andere Dinge entstanden sind. So, ich kam mir am Anfang vor wie so ein Exote. Ich bin ja kein Elektroingenieur. Aber ich war fasziniert, wie das angekommen ist und gleich dazu geführt hat, dass ich noch eine Einladung bekommen habe in die Schweiz. Also, die Thematik, wenn man sich mit kosmischer Ordnung beschäftigt, ist man auch automatisch bei Ägypten. Und hier will ich noch eine Bemerkung sagen. Ich wollte ursprünglich, das war etwa 2000, kurz davor so, wollte ich mich mit Ägypten direkt beschäftigen und darüber schreiben. Und ich habe dann einen Wink mit dem Soundfall bekommen aus einer anderen Ebene. Du musst erst kosmisches Wissen beherrschen. Solange wie du das nicht beherrschst, kannst du Ägypten nicht verstehen. werde ich nie vergessen. Ja? Und dann bin ich in ein Thema reingerutscht. Das, was ich da erlebt habe, das war Science Fiction. Und Ägypten und kosmische Ordnung stehen etwa so zueinander wie ein Kreis, ein Thema, und der andere Kreis überlappt. Mhm. Und da ist eine Schnittmenge.
Genau. Ja, das sehe ich auch so. Die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhängt, hält, kann man an ganz vielen Fronten beantworten. Ja? Und ich glaube, dieses große Pyramiden-Thema, das große Fragezeichen, was es für dich ja weniger groß ist als für mich jetzt und für die allermeisten, glaube ich, dass man eben in diese Antwortsphäre kommt. Ja? Du machst ja auch die klare Verbindung zwischen kosmischer Ordnung, was ja an sich erstmal nichts mit Pyramiden zu tun hat, aber du verknüpfst es sehr stark mit diesem Pyramidenthema, weil es im Prinzip dasselbe Thema ist. Es deckt sich halt, es ist nur eine andere Sprache.
Ja. Die kosmische Ordnung, um ein Beispiel rauszugreifen, die 12 zu 13 hatten wir schon, ein erstes Schwingungsmuster, was im nachfolgenden Entwicklung auch erklären kann, wie Licht sich ausbreitet. Dies ist so eine Form. Und diese Form durchläuft 63 Grad nach außen, wird an einer Membran gespiegelt, nochmal 63 Grad zurück und da drüben das Gleiche. Das sind zusammen 1044 Winkelgrade. Und das Gizeh-Plateau hat 1044 Ellen von Nord nach Süd. Mhm. Ja, also nicht nur in der Bibel, beim Tempel des Salomo, die 1440, es gibt bei vielen anderen Völkern auch diese Zahl. Und dann staunt man, wie Wissen den Menschen gegeben worden ist. Hm. Das ist eine wichtige Formulierung.
Ja, das ist eben das Interessante, ist, wenn du jetzt von Schwingungsmustern redest. Die Quantenphysiker haben ja jetzt gerade mit 13,7 Tera-Elektronenvolt einen neuen Energy Collision Record aufgestellt. Und sind auf der Suche eben auch, weil, das schreiben sie sogar selber auf ihrer Webseite, CERN schreibt da, warum sie das tun, weil sie herausfinden wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn du jetzt von diesen Photonen, Licht oder von diesen Schwingungsprozessen sprichst, die auch die Ausbreitung von Licht definieren. Ist das im Prinzip auch der Grund, warum wir beim Doppelspaltexperiment diese kuriose Beobachtung machen? Dass es eben je nachdem, ob wir es eben schon vorm Auftreffen auf dem Schirm dingfest machen durch Beobachtung, dass sich das dann eben anders verhält und solange es nicht dingfest gemacht ist, sich in dieser... Ist das so eine Achterschleifenbewegung,
ja, so
mit diesen? Und das ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, solange es in diesem Schwingungsprozess ist. Und sobald wir es im Prinzip dingfest machen, messen, beobachten und so weiter, dann ist es ja nicht mehr dieses Schwingungsfeld, sondern dann materialisiert es sich? Oder wie,
was das ist so da? Einfach eigentlich, weißt du? Wenn du einen Hurrikan betriffst, siehst du, hat da innen drin ein Auge. Hm. Ja. So, und diese erste Schwingung koppelt aus einem Riesenwirbel aus und hat auch in der Mitte ein Auge. So, und wenn man diese Ordnung versteht, dann kann man erklären, was auf der Membran auch noch für Schwingungen sind, wie eine Zelle, da reden wir noch ein paar Sätze mehr dazu dann, wie eine Zelle lebensfähig wird. Ja. Und dieses Auge, was da mittendrin ist, kann Teilchen abgeben, weil es von außen kommen welche hinein. Das nennt man in den alten Schöpfungsmythen das Chaos. Etwas, was noch nicht zur Ordnung erhoben ist. Und dann gibt es die Ausbreitung, den wellenartig, und es gibt den teilchenartig über die Mitte. Mhm. So, und da kann man auch noch was erklären, wie der gravitative Effekt entsteht. Das habe ich in dem Buch, was ich erwähnt hatte, auch geschrieben.
Hast du das den CERN-Wissenschaftlern denn schon geschrieben?
Nein. Wissen die das? Noch nicht. Ich habe eine Bremse bekommen.
Weil man könnte ja, ich meine, die verballern immerhin 2% des kompletten Schweizer Energiebedarfs. Wir haben eine Energiekrise. Vielleicht könntest du denen eine Menge...
Da ist noch ein Buch drin in der Tasche.
Da gibt's, du könntest denen eine Menge Kohle ersparen, Milliarden an Stromkosten ersparen, wenn du denen einfach sagst, so ist es, ne? Ihr braucht gar keine,
ja, ich hab,
demnächst 19 Tera-Elektronenvolt-Kollisionen zu machen.
Ich habe in Vorträgen schon gesagt, die könnten es einfacher haben, die brauchten bloß mein Buch lesen.
Ja, genau, das meine ich.
Das klingt alles ein bisschen, weißt du, sehr abgefahren, vielleicht für manche auch ein bisschen überheblich, Aber überleg mal, was in der Geschichte der Menschheit war. Es sind immer wieder Menschen geboren worden, die besondere Kenntnisse hatten, besondere Fähigkeiten. Egal, ob man Giordano Bruno nimmt oder ob man Newton nimmt und so weiter. Also das ist ein typisches Zeichen in der Geschichte der Menschheit, dass immer wieder mal welche Impulse geben müssen. Und ich bin oft genug gefragt, was bist denn du eigentlich? Bist du Ägyptologe, bist du Physiker, bist du
Bist du die Reinkarnation Mathematiker? Von Leonardo da Vinci?
Das hat mir noch keiner gefragt. So, und ich sage, nichts von all dem, ich fühle mich nur als ein Impulsgeber. Ich gebe Wissensimpulse und wer sie annimmt, ist in Ordnung und wer sie nicht annimmt, ist auch in Ordnung, weil mich das nicht heiß macht. Man kann nicht alle agitieren, das geht einfach.
Ich glaube, viele haben ein Problem damit, wenn man sich hinstellt und sagt, hier hast du, und wenn man dich dann fragt, ja, woher hast du denn? Und viele begnügen sich dann eben nicht mit deiner Antwort. Ne? Die wollen so ein bisschen rationaler. Und wenn du eben sagst, ja, das ist dir zugeflogen oder du hast es im Prinzip per Eingebung oder gechannelt, ja, viele benutzen dieses
Wort auch.
Dieses Wort. Da ist halt bei vielen dann schon eine Barriere, weil das irrational ist.
Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen und verstehen. Aber das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist, die Physiker haben bis jetzt Lebensform nur in der dritten Dimension, in der geometrischen Dimension. Ja? X, Y, ja. Z.
Also drei Achsen. Materieller Raum.
Ja. So, und dann bin ich immer so ein bisschen ketzerisch und stelle besonders blöde Fragen. Und zum Beispiel lautet eine, wo liegen bei dir die Gefühle, in der Länge, in der Breite oder in der Höhe? Eine schöne, blöde Frage ist es. Und die hat einen Sinn. Und der Sinn ist der...
In der Mitte?
Nee, egal wie du dich bewegst. Du kannst dich ins Bett legen, du kannst dich hinstellen. Du hast immer Gefühle, ja? So, was will ich damit ausdrücken? Wenn du dieses Schwingungsmuster, was ich erklärt habe, auf X, Y und Z-Koordinaten überlagerst, ja, dann sind das 3 mal 1440 gleich 4320. Diese Zahl spielt in den vedischen Schriften eine dominante Rolle, vor allem in den vedischen Zeitaltern. Das andere ist aber noch, ein Zehntel davon sind 432. Mhm. Und das war mal der Kammerton A. Also wir haben Dinge...
Mhm. Ist ja nicht 440?
Nein, jetzt... Ja, ich sagte ursprünglich, 432.
Ja, davon habe ich schon gehört, ja, dass im Prinzip schon diese komplette Musiktheorie auf diesen Kammerton 440 Hertz im Prinzip falsch gestimmt ist.
Ja.
Was sagst du dazu?
Wir leben in einer Zeit, wo Schwingungen sich im Kosmos auch verändern. Das sehen wir an den sogenannten Schumann-Frequenzen, die gegenwärtig spinnen.
Alle, da gibt es so einen komischen Takt da drin, oder? Oder was meinst du mit Spinnen?
Sie springen hoch und runter. Bisher gab es eine Mathematik, eine Formel dafür, für die Schumann-Frequenzen. Mhm. Und die Untersuchungen, die gegenwärtig laufen, zeigen, täglich gibt es Sprünge nach hoch und nach unten.
Aber das sind so, und die gab es vorher nicht?
Nein, das gab es vorher
nicht. Und seit wann gibt es die?
Das kann ich jetzt nicht exakt sagen. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war, seit man begonnen hat zu messen oder von dem Messzeitraum. Also zumindest kenne ich Messergebnisse nach 2000.
Ja. Die das nicht hatten?
Nach 2000 begann das.
Ah, okay, also es läuft schon eine Weile.
Ja. So, und was will ich damit ausdrücken? Der größte Fehler ist, den ich betrachte, dass man eine vierte Dimension als Raum und Zeit betrachtet. Das ist der größte Fehler, habe ich auch vorgestern in dem Vortrag erklärt, weil es nicht Dinge erklärt, warum es Lebensformen anderer Art noch gibt. Ich mache mal hier ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ich mache mal ein Quadrat und dieses Quadrat tue ich kopieren nach oben und habe ich einen Würfel. Mhm. Und wenn ich bei dem Würfel jetzt so Achsen rüber mache, so rüber mache, von da nach da und von da nach da, also immer genau diagonal, dann habe ich ein Vier-Achsen-System mit einer bemerkenswerten Mathematik. Weil die 4 mal 1044, das 5, 7, 6, 0. Ja? Mhm. Und 5067 Kubikellen ist die geheime Kammer in der Cheops-Pyramide, die Sie jetzt wahrscheinlich schon durch das Millionenprojekt gefunden haben. Und kommt zigmal vor, diese Ziffernfolge. Das Entscheidende ist aber, wenn in einem Dreiachsensystem, wo wir auch Gefühle haben dürfen als Menschen, und Lebensformen existieren, warum soll in einem Vierachsensystem keine existieren? Das ist kein Wissen, was aktuell bekannt ist.
Ja, aber es fällt mir schon schwer zu folgen, ehrlich gesagt. Weil es ist für dich natürlich klar,
Ne? Du, in deinem Kopf ist das wahrscheinlich alles schon sehr visualisiert. Fällt tatsächlich schwer zu folgen, wenn man nicht sehr, sehr konzentriert ist und überhaupt schon so ein bisschen Grundwissen hat und eine Vorstellung davon, was deine Thematik ist. Mhm. Ist tatsächlich auch wahrscheinlich ein Grund, was viele davon abhält, weil sie denken, oh nee, Schwingungsmuster, Physik, Mathe, oh, das ist mir sowieso
nichts. Ach, das ist eigentlich gar nicht große Mathematik. Das
ist mehr Bild. Es ist sehr einfach, also deine Vortragsreihe Wissen in Stein hat überhaupt gar nichts groß mit Mathematik zu tun und da, wo Zahlen vorkommen, werden sie so erklärt, dass selbst ich sie verstehe. Von daher kann ich das dann nur empfehlen. Ja.
Also, das Buch haben schon viele Leute bestellt.
Kosmische Ordnung der Schöpfung.
Wir stehen bald vor der dritten Auflage.
Gibt es eigentlich noch eine Nachauflage von Wissensträger in Stein? Ich kriege nämlich sehr viele Nachfragen danach, ob es das noch gibt. Auf Amazon teilweise dreistellig gehandelt, die letzten Exemplare. Ist nicht mehr im Handel verfügbar.
Ja, das weiß ich.
Ja, die Nachfrage ist aber noch da.
Ich weiß, ich habe es immer gesagt, eine Kult-DVD. Ja, ich habe da viel positiven Kommentar und viele Bestellungen. Wenn ich das auf meine Internetseite wieder draufnehme, da geht es wieder los mit Bestellen.
Ja, also das Buch ist eine Rarität mittlerweile.
Wissen in Stein.
Wissensträger in Stein, ja.
Als DVD.
Nee, als Buch.
Ja.
Das Buch hat Nachfrage.
Ich schreibe aktuell an
DVD guckt ja keiner mehr. Also das Buch hat tatsächlich die DVD überlebt. Das kann man ganz klar so sagen. Ja,
also ich schreibe aktuell an einem Buch, das heißt die Ordnung des Gizeh-Plateaus.
Das ist ja mal was ganz Neues.
Ja. Und da gibt es Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge zwischen Mykerinus, Schäferin, Cheops, Taltempel, Sphinx, oberirdisch, unterirdisch, flächenmäßig. Alles tue ich da mit behandeln. Und das ist ein Wissen, was da drin verborgen ist, da liegt es ein lang. Ich bin in verschiedenen Vorträgen darauf schon eingegangen und du kannst mir glauben, es hat noch keine Eier nach mir geschmissen, sondern es ist erstaunlich.
Ja, du plättest eher alle immer mit deinen Vorträgen, weil jeder ist nach so einem Vortrag von dir in sich versunken und versucht zu ergründen, was er da gerade erfahren hat.
Ja. Das Buch ist anstrengend. Und ich war hier laufend durch andere Dinge abgehalten. Ja. Da muss ich mal zum Beispiel nach Leipzig. Und Vorträge. Viel, viel Post. Unheimlich viel Post. Und die möchte ich auch nicht einfach die Leute abkanzeln und sagen, ja, keine Zeit oder sowas. Ich mache das halt.
Ich würde gerne mal weg von der Mathematik und von den Zahlen hin zur Ägyptologie.
Ja, bitte.
Ganz archäologisch. Ich glaube, dein meistgesehener Vortrag ist gar nicht der, wo du über die Zahlen und über die Maßsysteme und die kosmische Ordnung redest, sondern tatsächlich über die Ungereimtheiten in Ägypten, die objektiv jeder erkennt, wenn man sie ihm zeigt. Das scheint die Leute noch viel, viel mehr zu interessieren. Und was sind für dich eigentlich so die Hauptargumente, wo du sagst, hier ist es absolut offensichtlich, dass die Ägyptologie oder die Mainstream-Forschung in dem Moment, ja, die immer noch von Grabmälern ausgeht, die immer noch von Rampentheorien ausgeht, wo würdest du sagen, wo ist...
Es gibt mehrere Argumente.
Okay, wo sind die größten Widersprüche?
Eine der schönen Fragen, die ich stelle, die ist ganz ernsthaft auch gemeint, was glaubt ihr, was der schwerste Stein im Gizeh-Plateau wiegt? So, kann keiner, die verschätzen sich alle. Ja? Die Siglin-Expedition aus Leipzig übrigens.
Ich würde jetzt 1600 Tonnen sagen, wäre jetzt mal mein Tipp.
Nein, in den Tempeln, im Taltempel.
Im Taltempel,
der
große Stein.
Der ist 180 Tonnen.
Okay, da habe ich es jetzt leicht übertrieben. War ich jetzt schon in Baalbek, glaube ich.
Ja. Das sind rund zwei Diesellokomotiven. Und oben am Tempel vor der Schäferin-Pyramide ist der schwerste Stein etwa 420 Tonnen. Also das sind schon gewaltige Massen, wo man sagen muss, es reichen nicht vier Personen.
Für 420 Tonnen, das wird selbst für vier Personen schwierig, ja.
Ja. So, erstmal das. Dann kommt hinzu der Fugenabstand. Man hat an verschiedenen Stellen gemessen und da kommt F etwa bei den Kalksteinen auf Fingernageldicke. Ja, und dann sind die Steine plan geschliffen, rechts, links, unten, oben in der Schräge. Und dann gibt es noch Unikate, das heißt ein Stein, von, wenn man von oben drauf schaut, so, so, so,
aber
oder schräg und so weiter. Also vollkommen irreal und jeder Stein verschieden. Mhm.
Was ja aber erstmal nur im Prinzip die Frage aufwirft, wie haben die das gemacht?
Ja, ja natürlich.
Genau, aber welche Schlussfolgerung ziehst du daraus? Also das ist die Schlussfolgerung
die für mich ganz klar. Die irdische Technik, die wir kennen, solche Steine zu bewegen, funktioniert nicht.
Ja.
So, dann ist das Nächste. Wenn man, nehmen wir das Beispiel der Cheops-Pyramide, wenn man in der Cheops-Pyramide einen sonoren Ton in der oberen Kammer erzeugt, beginnt eine Schwingung, die wir so nicht kennen, die wir noch nie erlebt haben. Ich war schon über 20 Mal in dem Sarkophag, jeder, der mit mir reist, darf auch rein und kann das selber nachvollziehen. Es passieren Sachen, und ich will das mal beschreiben. Das
ist wie so ein Frequenzverstärker.
So kann man das sagen. Mhm. Hintergrund, es gibt im Gizeh-Plateau keinen geplanten rechten Winkel. Es gibt das als Rastermaß, aber nicht in der Tatsache. Und jeder dieser Winkel, auch in der Pyramide, wenn man nachmisst, ist die Wände nicht gleich senkrecht, sondern halt ein bisschen schräg.
Windschief.
Ja, und die, an der Basis sieht man auch, es ist die... Die Nordseite ist ein kleines bisschen länger als an der Südseite. Mhm. Und so betrifft das alles. Und diese Asymmetrien führen dazu, dass die Schwingungen nicht geradlinig wieder reflektiert werden, sondern asymmetrisch. Mhm.
Aber genau das ist ja auch das Problem. Laservermessung hat das eben ergeben, dass es diese geringsten Abweichungen gibt. Und das wiederum ist für die Ägyptologen aber ein Argument zu sagen, naja, seht ihr, so genau haben sie es jetzt auch nicht. Das ist jetzt eben nicht perfekt. Ja?
Ja.
Aber genau das ist ja dein Argument, genau das ist ja eben die Perfektion und genau das ist eben auch alles so genau so gewollt, ja, diese Asymmetrie.
Tja, kann man jetzt... Die ist geplant. Alleine diese Schwingungen, die da entstehen, ich wollte es ja noch mal kurz mal beschreiben, als ich 2006 in Ägypten war, nicht das erste Mal, aber ich hatte inzwischen schon guten Kontakt aufgebaut zu dem Direktor des Altertümerbezirkes Saqqara, der dann Direktor im Gizeh-Plateau geworden ist. Und da wir uns schon kannten, habe ich mich mit ihm sehr gut verständigt und hatte mich gefragt, was ich diesmal so für Wünsche habe. So, ich hatte noch zwei Freunde mit und ich kürze mal ab. Im Endeffekt hat man mir alle Räumlichkeiten in der Cheops-Pyramide aufgeschlossen, bis runter in die Felsenkammer und bis hoch. Und ich habe gleich eins gemacht, ich bin in den Sarkophag gegangen. So, nun war ich Gast des Direktors. Das ist immer ein bisschen was anderes als in Deutschland. Keiner hat mich aus dem Sarkophag rausgescheucht. Und als ich eingestiegen bin, habe ich so ein bisschen geräuspert, weil man so ein bisschen zurechtdruckt. Und dann merkte ich, wie auf einmal etwas passiert. Es entstanden eine Schwingung, die mir vom Kopf bis zum Fuß gegangen ist.
Als du in dem Sarg warst und einen Ton erzeugt hast?
Ja, als ich mich reingelegt habe und so ein bisschen. Ja, und da musste ich im Kopf, hier darfst du nicht die Klappe halten, hier musst du was tun. Also habe ich so nur einen Ton erzeugt. Und das habe ich schon zigmal auch viele Varianten gemacht. Es ist so, dass relativ schnell etwas passiert, dass das im Sarkophag anfängt, die Wände zu vibrieren. Mhm. Aber wie? Aber wie? Das geht ja durch den ganzen Kopf und das zirkuliert von Kopf bis Fuß, wenn du auch Zeit hast. Also eine Minute reinlegen nützt nichts. So, und ich habe dann bei einem dieser Variationen, die ich dann gemacht habe im Verlauf der Jahre, erlebt, wie ich das Gefühl hatte, wohlgemerkt das Gefühl, urplötzlich durch die Pyramide in den Weltraum geschossen zu werden. Das ist ein fantastisches Gefühl, aber dann ging es, war ich wieder auf dem Boden der Realität angelangt. Und da drin kannst du lange liegen. Ich habe gesagt, schließ die Pyramide ab, holt mich nächste Woche wieder raus. Das ist einfach so fantastisch, ja. Das Gefühl. Ja? Also, wer braucht das?
Wer braucht schon Drogen, wenn man eine Pyramide hat? Ja?
Und wozu braucht ein Toter das?
Ja, das stimmt allerdings.
Ja. Naja,
in der ägyptischen, also in der unterstellten ägyptischen Mythologie hat er das gebraucht, um sozusagen zu den Sternen gebeamt zu werden.
Man kann viele Erklärungen geben, aber die sind nicht alle richtig. Mein Freund, Namen nenne ich es mal nicht, den Ägypter, dem habe ich gesagt, Vornamen kann ich auch sagen, Ahmed, ich sage, du musst dich mal in den Sarkophag reinlegen. er hat zu mir gesagt, ach Axel, weißt du, ich war früher hier Ausgrabungsleiter und ich bin zigmal hier in der Königskammer gewesen, auch im Sarkophag. Ich sage, ja, aber du hast immer die Klappe gehalten, du musst was machen. Da hat sich geziert wie eine Jungfrau, wollte nicht in den Sarkophag. Ja, wenn dann ein Wärter hochkommt oder ein Inspektor, die kennen mich hier alle. Ich sage, wir stellen jemanden oben an die Plattform von der großen Galerie und wenn jemand hochkommt, sagen wir dir sofort Bescheid. So, nun hat er sich breitschlagen lassen von mir und war zaghaft. Man muss ja diesen sonoren Ton da drin erzeugen. So, da musste ich ihm nachhelfen, da habe ich mich drüber gebeugt und habe das gemacht, was ich ja nun schon lange kenne. So, und dann hat er das sich getraut, auch intensiver zu machen. Dann hat er rund 2 Tage nicht mit mir gesprochen. Da hat er gegrübelt. Dann sagt er zu mir, Axel, weißt du was, das kennen wir Ägyptologen gar nicht. Das ist für uns eine vollkommen neue Erkenntnis, dass da drinnen Schwingungen entstehen. So. Ich habe ihm im Laufe der Zeit vieles andere noch beigebracht, aber die Ägyptologen sind halt auch, sagen wir mal, dogmatisch erzogen. Auswendig lernen und nochmal auswendig lernen und im Zweifelsfall nochmal. Aber es gibt Dinge, jetzt musst du noch etwas sehen. Weltweit gibt es schon eine Menge Wissenschaftler in den verschiedensten Ländern, die die Ägyptologie eigentlich versuchen zu animieren und zu infiltrieren. Hier sollte man nachdenken. Es gibt Zusammenhänge, die ihr
bisher noch nicht berücksichtigt habt. Das ist wahrscheinlich erst in einer Post-Havas-Ära, in einer Post-Havas-Ära möglich. Solange der da überhaupt noch irgendwie was zu sagen hat, wird da mit Sicherheit weiterhin der Deckel
auf alles. Vor allem, er ist die graue Eminenz hinter den Kulissen immer noch. Ja, ich kenne ihn persönlich, habe mit ihm auch schon ein paar Mal gesprochen.
Ja, ja, wir haben auch so die ein oder andere Erfahrung mit ihm.
Er gibt sich dann Mühe, aber im Endeffekt ist eins, es gibt einen Punkt, da musst du aufhören und darfst nicht weiterreden.
Ja, ja, dafür ist er ja da. Ja. Es gibt auch so viele Sachen, worauf man wartet, ja, auf die, du hattest vorhin schon diese Myonen Entdeckung angesprochen, wobei da ja schon wieder ein Dementi gibt, weil man sagt, das ist einfach nur ein Echo von der Königskammer selbst, was man da gemessen hat.
Nee, das ist nicht korrekt. Also erstmal, ich habe das im gewissen Grade verfolgen können, das Projekt. Ich war zu der Zeit einmal in der Königinnenkammer, wo der ganze Fußboden mit Sensorplatten ausgelegt war und gleich am Eingang, so vielleicht 2 Meter weiter, ein großer Computerturm. Ich habe mich dann mit Ahmed darüber unterhalten und die Erkenntnisse, die dann waren, die stehen erstmal noch. Aber jetzt kommt das Besondere. Dieses Myonenprojekt kann erfassen, ähnlich wie beim Trichter und nicht im rechten Winkel, so nach außen. Ja? So. Und man hat den Hohlraum entdeckt, der übrigens 57,6 Königsellen am Boden lang ist. Und
aber woher weißt du das? Du warst ja noch nie drin. Der ist ja quasi, die Myonenforschung ist ja jetzt nicht so genau.
Ich würde alles sagen wollen.
Okay, klar, du bist davon überzeugt, es wurde dir eingegeben.
Über die Planung habe ich mehr Einblick, als ich dir vorstellen kann.
Ich glaube dir das, aber du wirst schon zugestehen müssen, dass es für jemanden, der eben nicht diese Eingebung hat, ich nehme dir das voll und ganz ab, dass du davon überzeugt bist und da keinen Zweifel dran hast. Ja? Ja. Aber wie könnte es jetzt gelingen, mich jetzt... Ich habe leider diese Eingebungen von außen nicht, davon auch zu überzeugen, dass ich nicht mehr eben darauf angewiesen bin, dir das glauben zu müssen.
Pass mal auf, die Ägypter haben dann 2 Jahre später das Myonenprojekt wiederholt. Ja. Ich bin dann runter in der Felsenkammer und was sehe ich? Da die ganze Felsenkammer unten, alles mit Sensorplatten ausgelegt und auch ein Computerturm da unten. Was heißt das? Man wollte diesen Trichter vergrößern. Deswegen ist man da runtergegangen. Ist ja immer ein größerer Höhenunterschied. Man hat also entdeckt gehabt, dass das, was man da als Hohlraum entdeckt hatte, in die Richtung ein Stück weitergeht und in die Stück. Mhm. Ja? Mit dem konnte man erfassen, was noch wie weiter es geht. Es gibt einen verborgenen Eingang. Ich weiß auch, wo der liegt. Und ich weiß auch, wie man hinkommt in diese geheime Kammer. Wie das ganze System innen aussieht. Da ist eine Science-Fiction kosmische Geometrie dahinter verborgen. Das, nichts ist zufällig gemacht worden, so nach dem Prinzip, schauen wir mal. Sondern es hat eine Ordnung. So,
ja.
Ehe ich hier die rote Karte kriege, schreibe ich erstmal weiter.
Alles gut. Was glaubst du denn, wie alt dieses komplette Gizeh-Plateau inklusive Sphinx, der Pyramiden und so weiter ist?
Professor Schoch hatte eine Einladung von Zahi-Hawass, er sollte das Alter der Sphinx bestimmen. Er kam dann zu der Schlussfolgerung, anhand der starken Wassereinwirkung, dass sie viel, viel älter sind, hat sich noch vorsichtig verhalten, ganz vorsichtig, sagte älter als 11.000 so ungefähr, ganz genau, ich zahle nicht mehr im Kopf. Und da ist er wegen Unfähigkeit des Landes verwiesen worden. Ja. Es gibt aber zum Beispiel in Abydos, dort ist das Osirion freigelegt worden von einer Expedition unter der Leitung von Frau Murai im Jahre 1903. Und diese Ausgrabungen zeigen, dass man relativ tief das Osirion gefunden hat. Der Tempel liegt viel höher. Unter dem Tempel gibt es noch Ruinen. Und wenn man am Tempel nach hinten schaut, ich bin dort vor Ort gewesen, ja, sieht man zweierlei Schichten. Was das Osirion, diesen Tempel betrifft, da geht es über die Oberkante noch ungefähr reichlichen 1 bis 1,5 Meter, da ist Nilschlamm zu finden. Darüber mindestens 2,5-3 Meter, kiesig, sandig, lehmig, schlammig. So, nun ist Folgendes, das eine kommt vom Süden, das andere kann nicht vom Süden kommen, sondern vom Norden. Ja. Und solche Beispiele haben wir in Ägypten mehrere, wo du siehst, dass Schichten überdeckt sind von Schlamm, von Wassermassen. Zum Beispiel auch in Achmim, wo man ein Parkhaus bauen wollte und ist dann auf unterirdische Tempelanlage gestoßen. Übrigens, die Forschung anhand von Stichpunkten gehen davon aus, dass es größer als das Gizeh-Plateau. Dort hat man auch Statuen gefunden von enormer Größe, die weit, weit über das bisher Bekannte hinausgehen. Und dann ist genauso unten Schlamm und dann gibt es Menge kiesig, sandig, lehmig.
Ja.
Ja, also, das heißt, Gizeh ist älter.
Willst du dich auf eine Zahl festlegen, wie alt es ist?
Ich weiß, ich sag's aber nicht.
Okay.
Also ich sagte 1,6-stellig.
Okay, da werden wahrscheinlich schon viele aussteigen und sagen, okay, jetzt übertreibt das. Aber ja, du hast es bisher auch schon oft in deinen Vorträgen darauf eingegangen. Und
es wird die Zeit kommen, wo man das begreifen und erkennen wird.
Im Prinzip ist ja die Frage, die sich für mich bei dir stellt, ist, warum hast du Zugriff auf das Wissen deiner vorherigen Inkarnationen und ich nicht?
Also wenn wir geboren werden, sind wir ja relativ unwissend. Keine Ahnung. Das ist sinnvoll, ja, aus einem simplen Grund. Manche Menschen, wenn man Inkarnation akzeptiert, haben in vorhergehenden Leben schlechte Dinge gemacht. Und wenn man das alles wüsste, würden manche große Probleme haben und psychische Probleme. Das ist mir mal erklärt worden. Deswegen dürft ihr das alles nicht wissen.
Also sprich, wenn man 1000 Jahre alt wird, dann leidet man spätestens ab 150, dann 850 Jahre lang an Depressionen. Deswegen ist es gut, immer wieder quasi in einem neuen Körper zu erwachen und alles nochmal, also um sich einfach auch die Motivation fürs Leben zu behalten irgendwie, ja. So. Damit es nicht,
so ungefähr.
Damit es nicht langweilig wird.
Ja. Ja, und es gibt und gab immer Menschen in der Geschichte, die, was nachweislich ist, da könnt ihr auch alle Namen dazu nennen, die Zugang zu ihrem alten Wissen hatten. Mhm.
Kannst du ein paar Namen nennen?
Jakob Lorber ist einer der ganz wichtigen, aber auch im gewissen Grade die Physiker, Galileo, Newton, Platon. Platon ist einer der ganz interessantesten Persönlichkeiten.
Der über Atlantis berichtet hat?
Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Der hat Dinge behauptet, die Wissenschaft akzeptiert, die aber nicht beweisen konnte. Das ist das Interessante. Der beschreibt die platonischen Körper und hat was gesagt, dass die Ikosaeder und Dodekaeder etwas mit der Weltentstehung zu tun haben. Ja. Bei dem Vortrag vor 2 Tagen habe ich erklärt, wie das zusammenhängt. und bis in den letzten Beweis dafür gebracht, dass er recht hat. Aber ein Icosaeder, also ein Fußball aus fünf Ecken, und Dodekaeder, ein Fußball aus fünf Ecken, um das einfach mal zu erklären, kann nur nachgewiesen und berechnet werden, wenn du mindestens Wurzel aus 5 exakt berechnen kannst oder Sinus 54 oder Cosinus 36. Mhm. Sonst geht es einfach nicht.
Sonst geht es nicht.
Ja? Und das Gleiche hat auch Dinge behauptet mit dem goldenen Schnitt. Wenn man seine Theorie nimmt und das macht man nach, dann liegen die Ungenauigkeiten in der Bleistiftstärke. Mhm. Du kannst es auch nur beweisen, wenn du Wurzel aus 5 beherrschst. Oder Wurzel aus 1,25.
Ja gut, kann man ja nicht leugnen, dass er über dieses Wissen verfügte. Ja, die Frage ist aber...
Wer, woher?
Genau.
So, und der alte Solon, der in philosophischen Gesprächen mit Timaios, mit Philippos und Solon, die drei haben öfters diskutiert und hatten immer einen Schreiber dabei. So wie Jesus auch seinen Schreiber hatte. Und Solon behauptet, dass er von seinem Vater erfahren hat, dass Platon seinen Genius hatte. So, das Wort ist heute bei uns nicht so bekannt, aber wenn wir es übersetzen, wie es gemeint war, es ist sein Geistführer gewesen. Der hat Dinge bekommen, Informationen aus einer höheren kosmischen Ebene.
Ja.
Und wenn er sagt, das hat was mit Weltentstehung zu tun, da guckt jeder einfach rätselhaft in die Natur hinein und kann das nicht vollziehen. Aber ich habe es begriffen und ich habe es beschrieben. Auch in dem Buch habe ich es auch beschrieben, wie das funktioniert. Ja? Also es gab in der Vergangenheit immer Menschen, die etwas gewusst haben, was weit, weit, weit über das aktuelle Niveau herausragte. Und sie hatten immer die Aufgabe, neue Impulse zu geben. Boshaft gesagt, die Menschheit hätte sich vielleicht schon gegenseitig umgebracht oder wäre im Grade der Verblödung noch tiefer gesunken, als wir es jetzt schon sind. Ja. Traurig, aber diesen Zugang zu altem Wissen, den muss man haben. Und wenn man den nicht hat, kann man viele Theorien entwickeln, aber nicht alle Theorien sind davon richtig.
Axel, das nehme ich als Schlusswort, um nochmal eben auf diesen Comic hinzuweisen. Genau das ist auch das Thema, Wissen irgendwie zu bewahren, weiterzutragen, anschaulich zu machen. Dafür vielen, vielen Dank, dass du dazu beiträgst und dich als Impulsgeber siehst. Und wie gesagt, mich hast du mit deinen vielen tollen Vorträgen und Büchern. Und ich hoffe, da passiert noch einiges. Es sind ja neue Vorträge, du hältst ja nach wie vor viele Vorträge, aber hast jetzt auch neue Impulse wieder bekommen und es wird dann wahrscheinlich auch demnächst mal wieder einen Vortrag hier bei uns geben, oder?
Ich habe schon was im Kopf, da reden wir dann nochmal drüber. Der nächste ist bei Kassel am 30. September und dann gibt es ein paar Angebote noch, die noch nicht präzisiert worden sind, terminlich.
Genau, und irgendwann lösen wir noch das ultimative Geheimnis hinter dem Universum. Ja, bin ich mir ganz sicher. Axel, vielen, vielen Dank.
Wir nähern uns dem.
Die restlichen schiebe ich jetzt einfach mal so hier rüber. Ich sage schon mal den Zuschauern recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Signiert mit allen drei Autogrammen gibt es das im nuvisoshop.de. Ja. Natürlich auch unverschandelt. Ja. Aber ja, was soll ich noch dazu sagen? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich verweise noch auf eine interessante Barcode-Sendung, ebenfalls mit uns beiden, sowie Charles Fleischhauer und Wolfgang Stark. Wir sehen uns dann demnächst mal wieder irgendwo im Homeoffice oder wo auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.